Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
1979 gab es eine sehr spektakuläre Republikflucht aus der DDR nach Westdeutschland. Ich glaube, da war ziemlich jede spektakulär, aber diese war halt am internationalen Interesse am höchsten, denn zwei Familien aus dem Raum Thüringen flohen in einem selbstgebauten Heißluftballon über die Grenze. Und umgehend zu der Zeit stand Disney auf der Matte und hat sich die Story gekauft von den beiden Familien und fast umgehend einen Film produziert, der dann 1982 auch in die deutschen Kinos kam. Mit dem Wind nach Westen heißt der deutsche Verleihtitel.
Ganz schlecht gewählt übrigens. Also der ist eher philosophisch, politisch bedeutungsmäßig richtig als geografisch.
Aber ja, dazu, das stimmt aber schon. Man ist ja eher nach Süden geflüchtet. Ja,
ziemlich genau nach Süden, aber ja.
In dem Fall richtig, der Originaltitel war Night Crossing.
Richtig.
Stimmt, okay. Und
der sollte, glaube ich, noch anders heißen, aber dann wäre an irgendeinem anderen Film zu nah dran gewesen und dann haben sie nochmal umgetitelt.
Genau. Jedenfalls hat Disney dort schon auch relativ viel Geld reingesteckt und auch zumindestens John Hurt ist ja als ein namhafter
Bo Bridges.
Genau, Bo Bridges, auch noch sehr jung. Ich kenne ihn immer erst so als nach 50 Jahre, aber ist der Film ganz gut besetzt. Das Setting ist auch recht glaubwürdig, fand ich. Man hat bei Landsberg gedreht. Es steht bei der IMDb auch drin, dass man in Thüringen gedreht hätte. Das glaube ich nicht zu der Zeit. Auch Disney wird es nicht geschafft haben, dort zu drehen. Übrigens auch Sky Dumont ist ja in dem Film zu sehen.
Und Klaus Löwitsch, also die haben auch deutsch besetzt in den kleineren Rollen dann.
Und diesen Film, der ist auch nicht an einen gewissen Michael Bulli-Herbig vorbeigegangen. Und sehr viel später, als er ja nun eben vor einiger Zeit gemeint hat, er würde keine Komödien mehr drehen wollen und unmittelbar danach den Bulli-Parade-Film produziert hat und inszeniert hat, doch nochmal einen Rückschlag erlitten hatte, macht er jetzt Ballon. Weil das Thema war ihm sehr interessant und er begab sich darauf, die Familien aufzusuchen oder zumindest einige, um mit ihnen zu sprechen und stieß dann erstmal auf die Hürde des Copyrights, könnte man sagen, denn die Rechte dieser ganzen Story liegen noch bei Disney und die haben sich wohl ziemlich hart verkauft damals. Ich weiß nicht, inwieweit man eine tatsächlich stattgefundene Lebensgeschichte besitzen kann als Konzern, das weiß ich nicht. Aber scheinbar hätte er nicht mal die Namen benutzen dürfen von den Familien, so wie es aussah.
Ich glaube, das ist am ehesten das, was du hättest wahrscheinlich unter Pseudonym drehen müssen, aber das wäre dann Blödsinn gewesen.
Jedenfalls, was macht man als erfolgreicher deutscher Filmemacher? Man ruft natürlich den deutschen erfolgreichen Filmemacher im Ausland an und das ist dann Roland Emmerich gewesen, der wohl den Kontakt zu Disney hergestellt hat. Und am Ende wissen wir ja nun, es gibt den Ballonfilm von Bulli-Herbig. Und ich habe gestaunt, dass es wirklich in der Tat fast ein 1:1 Remake des amerikanischen Films ist. Tatsächlich auch Einzelbilder. Mir fällt jetzt sofort die Aufnahme im Ballon ein, wie sie ihm aufblasen.
Hast
genau
du das Original gesehen?
Ich habe es tatsächlich gesehen, okay. Vor kurzem. Wirklich 1:1, auch die Figuren, das heißt dieser Stasi-Nachbar und sowas, wir reden jetzt ein bisschen, wir haben beide den Film gesehen, wir erklären jetzt nicht die Details der Story, haben wir ja schon gesagt, worum es im Groben geht.
Ja.
Bulli-Herbig zieht die Story ein bisschen zusammen. Es gibt halt zwei Fluchtversuche, nicht drei, so wie es eigentlich war. Oder es gab noch am Anfang die Planung, der eigentlich nicht wirklich stattfand. Er tut es ein bisschen verdichten, vor allen Dingen auch, um einen Thriller zu machen. Und ich habe irgendwo gelesen, und der Meinung bin ich auch, dass eben kein Film über die DDR entstanden ist und auch nicht über die Republikflucht an sich, sondern einfach nur über eine generelle Fluchtthematik. Und es ist einfach nur ein Spannungsfilm. Würdest du das auch so sehen oder meinst du, dass der irgendwie jetzt großartig das DDR-Leben in irgendeiner Form darstellt?
Also ich hab gelesen, dass er sich trotz dessen, und das ist ja auch dann genau deswegen ein guter Film, so klein die Hintergründe oder so unwichtig das auch ist, er sich sehr viel Mühe gegeben hat und da würde ich auch den Hut davor ziehen. Also das Set-Design, was sie da ausgesucht haben, ob das nur Hotel Berlin war oder halt die Straßenzüge da im vermeintlichen Pößneck oder wo die gewohnt haben. Das war durchaus beachtlich, auch wenn es eigentlich immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Sie haben auch noch ein paar wunderbare Autos rausgekramt. Also ein Wartburg, den der eine Familienvater da gefahren hat, also den habe ich selten so in live erlebt. Aber gut, bin ja auch ein paar Jahre jünger. Also da haben sie sich schon extrem viel zusammengesucht, um das Ganze authentisch wirken zu lassen auf jeden Fall.
Das fand ich auch interessant bei dem 1980er Film, wo ja auch genau diese Vehikel da waren. Also da musste man die ja wahrscheinlich über Ungarn oder über die Tschechische Republik beziehen. Da haben ja auch Lada, Moskvitsch und auch diesen Wartburg.
Meinst du nicht, dass da ein paar harte Devisen gereicht haben, um da
ist so die große Frage. Vielleicht war ja Disney doch auf der anderen Seite. Na, man weiß es nicht. Auf jeden Fall auch da, muss ich sagen, hat man sich viel Mühe gegeben. Also zu der Zeit. Ich finde es ganz interessant, dass, also als internationalen Darsteller, auch in Deutschland bekannt ist, natürlich der ewige Nazi zu sehen. Wie heißt der gleich?
Thomas Kretschmann.
Thomas Kretschmann, der mal jetzt einen Stasi-Offizier spielen darf. Das ist insofern interessant, als dass ich ihn fast gar nicht erkannt hätte. Irgendwie sah der doch recht alt aus.
Was so ein Schnauzer halt macht, ne?
Ja, genau.
Aber du unterschlägst gerade wieder, wenn du jetzt wieder nur den einen internationalen deutschen Schauspieler nennst, die hier nur in einer kleinen Nebenrolle, aber auch international tätige Antje Traue aus Mittweida. Sie ist die Kindergärtnerin, die auch schon, wo man im Trailer so sieht, und was macht dein Papa? Mein Papa ist näher. Wo man denkt, verplappert. Die spielt ja auch, hat ja für Christian Albert im Pandorum gespielt oder im Man of Steel die Hauptbösewichtin. Also eine, die so ein bisschen unterm Radar fliegt, was internationale Karriere angeht. Vielleicht auch ein bisschen unverhältnismäßig ist, aber vielleicht, und natürlich auch hier noch, Vier gegen die Bank hat sie jetzt auch mit Herbicher zusammen und, naja, um mal jetzt hier die Brücke wieder zurückzuschlagen, gespielt. Also sie ist eine von den eher wenigeren, die es auf beiden Seiten des Teichs ganz gut macht im Moment, ja.
Ja, um jetzt auch dem Thomas Fegelein jetzt nicht zu sehr ans Bein zu pingeln, natürlich ist er immer Schauspieler. Ich habe eine sehr hohe Anzahl an nationalen Rollen in historischen Filmen. Und ich finde aber einen Satz, den er sagt, eben ziemlich genial in dem Film. Denn am Ende, ich meine, dass das Ganze positiv ausgeht, ist klar, sonst würde es den Film nicht geben, ist eben wirklich, wo die Flucht geglückt ist, was für ein Aufwand. Und es stimmt ja, was für ein Aufwand, diesen, und das wird auch in dem Film gut dargestellt, was für ein Heavy-Metal-Einsatz, Hubschrauber, Militär und so weiter, Massen von Menschen, die wegen 8 Personen, die einfach nur das Land verlassen wollen, eben mobilisiert werden und eben genau, wie politisch das eben ist, diese Republikflucht und was die darauf gegeben haben, dass das ja nicht passiert und das ist genau dieses ganze traurige Dilemma um dieses ganze Ding, weshalb ja auch wirklich, und es gibt ja immer Leute, die es gerne revidieren, dass die DDR kein Unrechtsstaat gewesen wäre, das ist totaler Quatsch. Ein Unrechtsstaat ist, wenn Menschen an der Grenze erschossen werden, die das Land verlassen wollen.
Das waren übrigens 450 insgesamt.
Ja, ein Unrechtsstaat ist ein Land, in dem Kinder der Familie weggenommen werden, wenn die Eltern nicht politkonform sind und so weiter und so fort. Natürlich ist es ein Unrechtsstaat und natürlich war das Interesse groß, eben für viele Menschen, dieses Land zu verlassen. Ich finde, die Darstellerriege ist durchweg gut funktioniert. Also finde ich wirklich gut. Ich kenne jemanden, der hat sich aufgeregt über einen Gartenzaun. Der sagte, hey, das ist doch nie Rösta. Das gab es erst 30 Jahre später. Davon mal abgesehen, ist es rundum eigentlich gut gemachte deutsche Unterhaltung. Und da ist es wieder, es ist wirklich ein Thriller. Es ist ein Krimi, der wirklich spannend ist, gar keine Frage. Du hattest mich vorher mal gefragt, ob das irgendwie möglich wäre, mal herauszufinden, ob das tatsächlich alles so knapp und so.
War es nicht, habe ich auch gelesen. Also wie du schon sagst, verdichtet ist ein gutes Wort. Ne? Also er hat es runtergekürzt auf 2 Fluchtversuche von 3. Im Film haben die dann am Ende 4, 5, 6 Wochen, um nochmal das Ganze anzugehen, weil dann der eine Kollege sonst eingezogen werden würde. Und das ist halt auch so, was, wenn man dort nicht zur Armee angetreten ist, dann wurde man nett abgeholt zu DDR-Zeiten und also auch zum Thema Freiwilligkeit und Freiheit und allein schon das Gefühl, also diese Odyssee, die machen mussten, also du konntest ja da auch nicht in ein Geschäft gehen oder geschweige und dann sagen, ich hätte jetzt mal hier wie viele 100 Quadratmeter Stoff, also dadurch, dass sie ja auch durch die ersten 2 Versuche schon ein bisschen angezählt waren, da sind die ganze Republik abgefahren, haben in jedem größeren Stadt, in jedem Stoffladen so kleinere Mengen gekauft, sind natürlich trotzdem irgendwann auffällig geworden, also ist schon der... Die Stasi konnte sich halt nicht blamieren und am Ende hat es doch, also was halt auch verknappt worden ist, ist glaube ich, die sind beim ersten wirklichen Flugversuch 200 Meter vor der Grenze, sagten sie im Film, gelandet. Ich glaube in der Realität waren es 2 Kilometer, also hat man da auch noch ein bisschen dramatisiert und aber... Das ist alles minimal, so dass man eigentlich, denke ich, da total mitgehen kann. Also es gibt ja da andere Filme, da drehen sie sich ja die Verhältnisse zurecht. Zu deiner Stasi-Geschichte, was ich noch interessant fand, weil der Film hat ja ein ziemlich krasses Happy End. Was man so liest, ist es den Familien dann gar nicht so gut ergangen, weil die Stasi hat sich da natürlich auch extrem schlechter Verlierer erwiesen, hat alles dran gesetzt, den ihre Karrieren dann auch im Westen zu zerstören. Da ist dann irgendwie, der eine hat dann so seine kleine Firma aufgemacht.
Der hat ein Elektro-Fachgeschäft gehabt.
Dann ist irgendwie ein alter Kumpel aus DDR-Zeiten nachgekommen. Da kam dann später raus, dass der von der Stasi umgedreht worden ist und so. Also das sind solche Abenteuerpistolen, da frage ich mich.
Vor allen Dingen, der sollte dann das Geschäft kaputt machen von dem, irgendwie durch wahrscheinlich Sabotage.
Und das bietet eigentlich diese noch relativ junge deutsche Geschichte so viel Stoff und deswegen ist es ja auch so lustig, dass das Disney, also eine amerikanische Firma, so schnell da war, sich die Rechte gesichert hat für ein Publikum, was das ja nicht so wirklich interessiert hat.
West-Ost-Kampf, Geißner Vorhang, das ist in jedem James-Bond-Film Thema gewesen
zu der Zeit. Für viele Amerikaner endet halt trotzdem vieles an den eigenen Grenzen oder so, ne? Und dass wir jetzt erst so langsam herausfinden, auch über den Zweiten Weltkrieg hinaus, was wie viele interessante Stoffe wir eigentlich haben, ne? Aber man muss es halt umsetzen. Da könnte man nochmal zum Geld kommen. Der ursprüngliche Film, dieser Night Crossing, hat ja damals 10 Millionen Dollar gekostet. Jetzt weiß ich nicht, was das inflationsbereinigt heute wäre. Auf jeden Fall hat der Bully sich hier 7,5 Millionen zusammengekratzt. Ich habe das mal alles aufgesplittet. 700.000 war wohl so eigene Produktionsfirma und der Rest alle möglichen Filmförderanstalten abgegrast, nochmal Geld auch für einen Verleih bekommen. Also am Ende waren das dann irgendwie knapp 8 Millionen, was ja für Deutschland auch schon wieder eine ordentliche Hausnummer ist und wahrscheinlich auch ohne seinen Namen so nicht möglich gewesen wäre, wenn das jetzt ein Indie-Regisseur gemacht hätte.
Ja, und wenn du das jetzt so ansprichst, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich fand es unglaublich schön, den Trailer zu sehen im Kino und dachte mir, Mensch, der Bully, also der Trailer war spannend und so wie das mit dem historischen Hintergrund geschnitten war und auch die Bilder sehr atmosphärisch, sehr dunkel, gute Darstellersequenzen, dachte ich mir, Mensch, der Bully, der fängt jetzt an, hier wieder richtig gute Filme zu machen. Und dann hatte ich ja den Bully-Parade-Film doch irgendwie im Kino gesehen, ich glaube mit meiner Mom damals, weil da wollte man irgendwie was Seichtes gucken und dachte mir nur, was ist das eigentlich für ein Quatsch, ne? Was ist für ein Blödsinn? Und der kann ja Filme machen, ne? Und da frage ich mich immer, warum der seinen berühmten Namen ja nicht mehr dafür nutzt, auch wirklich mal hochqualitatives Kino zu machen und sich immer wieder zu sowas hinreißen lässt. Und also ich werde mir auf jeden Fall auch noch anschauen, Ballon.
Muss ich dazu sagen, er hat es ja schon versucht mit Hotel Look, den ich ja persönlich sehr gut finde und der eigentlich so komplett ein bisschen rausfällt, weil der halt schon diesen Coen Brothers Style eher pflegt. War wahrscheinlich sein großer Versuch. Und das ist ja aber auch kläglich gescheitert. Also deshalb kam wahrscheinlich dann irgendwann mal die Bully-Parade nochmal als Film, weil halt Kohle rein musste. Und Bully war bis jetzt immer der Garant und er ist der große Blockbuster-Maker.
Also ich denke mal, der Bully-Parade-Film war aber auch so ein Ruf der Fans, wo er halt einfach sich breitschlagen lassen hat. Also ich meine, das Ding, ich habe es selber damals geguckt, in dem Format Serie, halbe Stunde, einmal die Woche, war das auch durchaus okay, ob er sich jetzt da einen Gefallen getan hat, da nachzulegen in Filmlänge, ist so die Frage. Jetzt sehe ich gerade, dass hier bei IMDb Budget 10 Euro dasteht, da hat sich wohl einer.
Also ich mache ihm auch gar keinen Vorwurf, dass er nochmal einen Bully-Parade-Film ins Kino gebracht hat. Also das ist mehr als legitim, das ist sein Name und damit, das finde ich auch okay, dass man dann nochmal Geld machen darf. Ne? Aber Zettel war ja auch so ein Film, das war ja so eine Art Bioporträt, Biografie mit komödiantischen Einlagen, aber auch ein bisschen dramatisch. Aber ich finde gerade so ein großer Name wie Bullig, das sollte ja auch dem deutschen Publikum mal zeigen, so jemand kann auch mehr. Und ich finde es immer wieder schade, dass solche Filme dann nicht zumindest einen mittelgroßen Anklang bekommen, weil Bully ist nun mal ein großer Name, ja, oder Michael Bully Herbig mit seiner ganzen Firma und mit dem, was er alles kann. Und jeder weiß, dass er ein Künstler ist, der auch vielseitig ist. Und warum in Gottes Namen wird sowas dann auch nicht vom Publikum mal unterstützt? Warum rennt, also ist auch mal eine Kritik vielleicht ans Publikum, rennt jemand mal bloß blöd in Bully-Parade-Film rein und sagt nicht mal, Mensch, unser Bully, unser Name, unser großer Regisseur in Deutschland, der bringt auch sowas wie Ballon und etc.
Könnte man aber genauso gut die Frage stellen, warum gehen so wenig Leute in Fatih Akin-Filme? Ist es schon wieder zu Kunst? Ist es schon wieder zu sehr Autorenkino? Und der ist aber noch am international erfolgreichsten von den Deutschen. Muss man halt dazu sagen. Ich meine, Til Schweiger ist jetzt gnadenlos gescheitert mit seinem Honig im Kopf drüben in den Staaten. Jetzt versucht er es hier und das wird wahrscheinlich so peu à peu. Ich meine, der Ami interessiert sich für so eine Thematik Demenz nie, weil dem maroden Gesundheitssystem geschuldet, will man sich nicht damit auseinandersetzen. Deshalb, der war auch relativ düster und hatte wenig komödiantische Momente gehabt, wo die amerikanische Fassung.
Aber Honig im Kopf war deswegen auch nochmal so ein Hit und ja vielleicht durchaus kein schlechter Film, weil ja auch Dieter Hallervorden in Deutschland, sag mal, der Name war und der auch nochmal getragen hat und die Story auch mit dem Schauspieler rübergebracht wurde. Also das war ein Clou.
Jetzt müssen wir und aber dennoch muss ich dir nochmal sagen, weil als Altenpfleger muss ich nochmal rein, dass dieser Film nichts mit einer realistischen Darstellung von diesem ganzen System von Demenz und vor allen Dingen ist es immer einfach, eine Millionärsfamilie zu zeigen, die irgendwelche Probleme hat. Das ist schon, deswegen fand ich den Honig im Kopf auch nicht gut. Ich will jetzt bloß noch eines sagen, weil ich weiß nämlich gar nicht, wie erfolgreich Ballon im Kino war. Ich glaube, der war nämlich ziemlich erfolgreich. Das heißt eben nicht, dass die Fans oder die Leute nicht hingehen. Der wurde viel gesehen, der Film. Und was ich aber noch sagen möchte, Bully Herbig schon immer gewesen, auch in der Sketch-Show damals. wo er auch schon Regie geführt hat selber bei diesen Sketchen, bei den Clips, nicht bei den im Studio, sondern diese Matze, ja, diese Matzen. Da hat man schon gesehen, der Mann weiß genau, was er macht. Er hat auch immer gute Optiken gehabt, selbst bei Blödeleien. Es war immer alles genau perfekt gemacht. Der Mann hat einfach ein Handwerk und das beherrscht er in jeder Form, das er macht, genauso wie Schuh des Manitou. Ein Film, an dem er nichts verdient hat, weil Roland Emmerich den mehr oder weniger immer ausgepresst hat, ja. Da gab's die Story, das Geld war immer weg, da hat's in Marokko dann irgendwie ein halbes Jahr geregnet, die konnten nicht drehen. Und Buddy Herbig ruft bei Emmerich an und sagt, du, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen länger Zeit. Sagt er, ja, ja, klar, kriegst mehr Geld, dafür ist deine Gewinnbeteiligung weg, dafür geht die Gage runter und so weiter. Das ist, ich kann nur empfehlen, die redaktionelle Biografie über Bernd Eichinger, da kommt er nämlich zu Wort, da wird das erzählt, die Geschichte.
Na, das also, hat sich ja jetzt ausgeglichen mit dem...
Mit seinem Tod, genau. So,
also von mit Bernd Eichinger. Mit der Connection zu Disney.
Ja, natürlich.
Ich wollte nochmal sagen, was der Film auch so gut darstellt, musst du das Mikro gleich behalten als der Special-Effekt-Spezialist, dass er halt nicht irgendwie versucht, da einen Computer mit ins Spiel zu bringen, sondern halt das Ding halt irgendwie baut und dann aber auch geschickt durch Schnitt gar nicht so viel zeigt in den Szenen, wo die im Ballon sitzen. Das ist eigentlich am Ende gar nicht so aufwendig, wie man vielleicht meint, weil es ist halt vor allen Dingen dunkel, aber da nicht falsche Mittel wählt, um Authentizität zu schaffen.
Also der Einsatz von CGI ist sehr viel, aber eben nicht so auffällig und gut gelungen, gar keine Frage. Also da gibt's nichts, selbst wenn der Hubschrauber in Aktion mal animiert ist, der sieht wirklich gut aus, glaubhaft. Also das haben sie schon gut gemacht. Wie gesagt, der Film war auch teuer genug. Wir haben gute deutsche Effektfirmen, falls davon eine genutzt wurde, wenn nicht, bestimmt auch eine tschechische. Ist auch egal, aber das ist alles gut gelungen. Also kommen wir, ich denke, langsam zum Schluss. Wir sind schon bei 18 Minuten und wollen damit sagen, dass Ballon ein guter deutscher, ja sogar ein Genrefilm ist, möchte ich sagen. Eben ein Thriller mit einer Republikflucht-Thematik ist immer wieder begehrtes Thema, genauso wie Nationalsozialismus ist eben auch die DDR immer ein prägnantes Thema im deutschen Kino und hier auf jeden Fall ansehnlich und äußerst unterhaltsam, wenn auch natürlich in der Tragik umgesetzt.